SRF 2 Kultur.
Sie hören die Passage »Mein Name ist Barbara Basting«. Viel ist derzeit die Rede von neuen ökonomischen Modellen, die sich unter anderem im Internet entwickeln, etwa eine Kultur des Teilens und Zusammenarbeitens. Das weckt Hoffnungen. Viel ist aber auch die Rede vom Ende des Wachstumsmodells in unserer Wirtschaft. Alle fragen sich, wie es weitergeht in dieser Zeit der Krise. Einer, der sich vertieft mit solchen Fragen auseinandersetzt und sie auf spannende Weise miteinander verknüpft, ist der französische Philosoph und Medientheoretiker Bernard Stiegler. Seit einigen Jahren leitet er das Zentrum für Innovationsforschung am Pariser Centre Pompidou und war jüngst Gastprofessor an der Zürcher ETH. Bei der Gelegenheit konnte ich ihn treffen.
Moi, je m'intéresse beaucoup à ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord. Donc, je pense que c'est souvent dans les gens avec lesquels on n'est pas d'accord qu'on trouve des choses intéressantes.
Ich interessiere mich besonders für diejenigen, mit denen ich nicht einverstanden bin, erklärt Bernard Stiegler irgendwann im Verlauf unseres Gesprächs. Das ist keine Koketterie, sondern ein Kurzporträt. Stiegler gibt sich als dialektisch denkender Mensch zu erkennen, als einer, der die Argumente des Gegenübers genau kennen will, um auf sie einzugehen und um sie nötigenfalls auch dekonstruieren zu können. Dekonstruieren, ein Schlüsselwort, mit dem sich Bernard Stiegler auch gleich als Schüler des Philosophen Jacques Derrida zu erkennen gibt, der er in den 80er Jahren war. Bernard Stiegler ist mit seinen 60 Jahren zwar ein wenig zu jung für einen typischen Vertreter der 68er Generation, aber seine politisch dezidierten Ansichten machen klar, dass er in diesem Umfeld sozialisiert und politisiert wurde. Der herrschende Neoliberalismus werde und könne so nicht weitergehen. Und wenn er es trotzdem tun sollte, münde er früher oder später in den Bürgerkrieg, in extreme Gewalt.
Non, le néolibéralisme ne continuera pas, parce que de toute façon, je vais vous parler de manière très brutale, mais s'il continue, ça sera la guerre civile. C'est-à-dire que ça se terminera inévitablement en violence extrême.
Später im Gespräch wird Bernard Stiegler dann auf schlüssige Weise erklären, warum die typischen 68er-Vertreter selber zum neoliberalen Siegeszug beigetragen haben. Sie taten das ausgerechnet durch ihre destruktive Kritik am angeblich zu autoritären, zu mächtigen und zu repressiven Staat. Jenem Staat, der heute in der Krise die Dinge wieder richten soll.
C'est-à-dire que Foucault en particulier, mais pas seulement Foucault, Deleuze aussi, très très
Foucault, besonders aber auch Deleuze, ein wenig auch Derrida und vor allem Lyotard, haben am Staat kaum ein gutes Haar gelassen. Und das genau in dem Moment, in dem in England die ultrakonservative, staatsfeindliche Margaret Thatcher verkündete, es gibt keine Alternative zur Zerstörung des Staates. Doch Bernard Stiegler begnügt sich nicht mit der rückblickenden Analyse und Kritik, sie dient ihm nur als Basis für seine heutige kritische Position vielen gesellschaftlichen Entwicklungen gegenüber. Und mit der hält er nicht hinterm Berg. So hat er als profilierter und in der französischen Politik und Öffentlichkeit einflussreicher Medienphilosoph und Kritiker schon verschiedentlich in zum Teil viel beachteten Buchtiteln seine Meinung zum heute in den Medien vorherrschenden Quotendenken geäußert. Und er geißelt dieses Quotendenken auch in unserem Gespräch mit markigen Worten. Die Quote ist für ihn, frei nach Pier Paolo Pasolini, eine Schweinerei, denn sie beutet nur niedrigste menschliche Triebe und Instinkte aus.
L'audimat, c'est de la porcherie. Ça ne peut produire que de la pulsion, en fait. Voilà. Parce que ce qui est le plus efficace pour produire l'audimat, c'est la pulsion.
Und Bernard Stieglers jüngste Publikation aus dem Jahr 2012 lässt aufgrund ihres aufrüttelnden Titels sogar einen gewissen Hang des alerten Intellektuellen zum Alarmismus vermuten. État de choc, Schockzustände, Bêtise et savoir au XXe siècle, Dummheit und Wissen im 21. Jahrhundert, so lautet er. Der Klappentext verspricht nicht weniger als eine Diagnose des aktuellen Weltzustands und wie es zu diesem kommen konnte. Dabei prangert Stiegler besonders die rasante Ökonomisierung aller Lebensbereiche an und ihre katastrophalen Auswirkungen auf die seit längerem taumelnden Massenmedien und die ebenfalls bröckelnde Bildungslandschaft. Alles in allem Ausdruck einer Gesellschaft, von der man nicht mehr so recht weiß, ob sie dem Konsumterror unterliegt oder dem Konsumwahn verfallen ist. Bernard Stiegler denkt radikal, geht an die Wurzeln. Ihm zufolge ist die Dominanz des Konsumdenkens zugleich ein Resultat des im letzten Jahrhundert vorherrschenden Modells der Industrialisierung. Denn dieses beruhte auf der stetigen Steigerung des Konsums und das Instrument dazu war die Ausbeutung menschlicher Triebe und Instinkte. Stiegler diagnostiziert eine Art unheilige Allianz der Psychologie, deren Erkenntnisse fürs Marketing ausgeschlachtet werden, mit der Technik, die stetige Produktionssteigerungen erlaubte und damit die Erschließung neuer Absatzmärkte. Bernard Stiegler hingegen ist vom Bankrott dieses Modells überzeugt und meint, dass man heute dringend ein neues Wirtschaftsmodell entwickeln muss.
Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer un nouveau modèle industriel. Et ce nouveau modèle industriel, c'est un modèle contributif.
Das neue Wirtschaftsmodell ist das einer partizipativen Ökonomie, einer Kontributionsökonomie, einer Ökonomie, die nicht auf Ausbeutung, sondern auf Zusammenarbeit beruht. Ein hochgestecktes Ziel. Und entsprechend anspruchsvoll ist auch die Lektüre von Stieglers Büchern, in denen er seine Thesen entwickelt. Denn Bernard Stiegler setzt diese Thesen nicht einfach in die Welt, sondern untermauert sie mit detaillierten philosophischen Argumenten. Das mag umständlich erscheinen, aber es hat eine subversive Seite. Stiegler will damit selber eine Verlangsamung herbeiführen. Denn heute sei der bestimmende, fatale Trend jener der Effizienz, der Schnelligkeit, des Wettbewerbs.
Maintenant, faire comme ça, c'est aller à contre-courant d'une tendance.
Wettbewerb, das ist heute überall die Maxime, wie im Sport, der komplett absurd geworden ist. Und diesen Trend muss man brechen. In seinem Zürcher Seminar entfaltet Bernard Stiegler dann einen eher ungebremsten und nicht gerade beschaulichen didaktischen Furor. Mit schwindelerregender Eloquenz zitiert er halbe Bibliotheken herbei, auch wenn er seine Quellen dann geduldig, plastisch und ausführlich erläutert. Und man merkt, dass er damit vor allem seine durchaus kühnen Argumente besser abstützen möchte, dass er ihnen einen Halt geben möchte in der Tradition. Es geht ihm aber noch um etwas anderes, wie er später in unserem Gespräch sagen wird. Er will einen großen historischen Bogen schlagen und zeigen, dass viele Probleme, mit denen wir uns in der heutigen, späten Industriegesellschaft herumschlagen, nicht von ungefähr kommen. Denn sie haben ihre Wurzeln in unserer philosophischen Tradition von Aristoteles bis Kant.
Parce que tous les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui avec la société industrielle sont des effets de refoulement qui ont été produits par Platon, Aristote.
Alle Probleme, die wir heute mit der Industriegesellschaft haben, sind Effekte der Verdrängung der großen Philosophen von Platon bis Kant. Denn hinter all dem Wissen, das sich heute in technischer Form als iPad oder Auto konkretisiert, stecken philosophische Erkenntnisse. Bevor wir uns weiter auf die Gedankengänge von Bernard Stiegler einlassen, widmen wir uns zunächst noch einmal genauer seinem Werdegang. Der hat, dies gleich vorweg, auch eine spektakuläre Seite. Bernard Stiegler, 1952 geboren, war als junger Mensch ein radikaler Linker, der zur Erreichung seiner Ziele sogar vor bewaffneten Banküberfällen nicht zurückschreckte.
J'ai attaqué des banques, voilà. Il y a longtemps, mais quand même. C'est que quelque chose ne va pas, quoi.
Zwischen 1978 und 1983 saß er dafür im Gefängnis und begann im Gefängnis sein Studium der Philosophie. Und 2003 legte er über diesen Aspekt seiner Vergangenheit in einer bewegenden Publikation mit dem Titel »Passé à l'acte« auf Deutsch »Zur Tat schreiten« Rechenschaft ab. Und in unserem Gespräch stellt er die Banküberfälle in den Kontext der Gesetzesüberschreitung. Sie wird vor allem durch Gesetze provoziert, die in sich marode sind, meint er. Das habe schon Sophokles in seiner Tragödie Antigone gezeigt.
Je pense que quand il y a des transgressions,
wenn es Überschreitungen gibt in der Art, wie ich sie praktiziert habe, sagt Bernard Stiegler, denn ich habe Banken überfallen, stimmt etwas nicht mehr, weil das Gesetz nicht mehr verinnerlicht ist. Und das genau wirft Antigone Kreon vor. Sie sagt ihm, du provozierst das, weil du aus dem Gesetz ein dummes Regelwerk gemacht hast. Du hast das Gesetz so verändert, dass man es nicht mehr respektieren kann. Und deswegen musste ich etwas tun. Das ist wunderbar. Bernard Stiegler will damit wohl kaum sein weit zurückliegendes Fehlverhalten entschuldigen, sondern zeigen, wie er durch das Nachdenken über die Natur der Gesetzesüberschreitung, die er selber begangen hat, zur Philosophie gekommen ist. Abgesehen von diesem persönlichen Schlüsselerlebnis stellt sich die Frage, wie Bernard Stiegler als Philosoph zu den Themen gekommen ist, die ihn heute interessieren, namentlich die negativen Folgen der fortschreitenden Digitalisierung und des herrschenden Konsumterrors. Er habe zunächst bei Jacques Derrida studiert, der mit der Dekonstruktion berühmt wurde, erklärt er.
Disons que je suis un élève de Derrida au départ. J'ai beaucoup étudié dans la tradition phénoménologique.
Ich habe, sagt Bernard Stiegler, viel in der phänomenologischen Tradition der Dekonstruktion studiert. Aber zugleich habe ich mich sehr für die Anthropologie von André Leroy-Gourhan und Pierre Vernant interessiert. Und am Anfang stand für mich vor allem die Frage des Gedächtnisses bei Platon, auch die Frage des Vergessens, wie er sie in seinem Dialog Phaedrus thematisiert. Und das ist ein sehr klassisches Thema in der Philosophie. Und Derrida bietet eine wichtige Interpretation von Phaedrus.
Dans Ménon, Platon appelle l'anamnésis, et ce que dans Phèdre, il appelle l'hypomnésis, c'est-à-dire la mémoire artificielle, la mémoire mécanique, technique, etc. Ça c'est le sujet qui m'a intéressé, qui est un sujet assez classique en philosophie, hein, bon. Mais que j'ai investigué beaucoup, notamment à travers Derrida, parce que Derrida a fait une lecture magistrale de Phèdre, de Platon d'abord, et puis ensuite à travers la question de l'écriture, au sens de Derrida, mais aussi en un sens, je dirais, moins déridien, plus positif, parce que Derrida c'est extrêmement spéculatif.
Und dann habe ich mich immer konkreter vom doch recht spekulativen Derrida abgewendet, hin zu Sylvain Auroux, einem Sprachspezialisten und Linguisten, und genereller hin zur Schrift.
Je me suis beaucoup intéressé, disons, à l'anthropologie de l'écriture aussi.
Das habe ihn fast automatisch zu einer Auseinandersetzung mit den Fragen der Technik und der Technologie gebracht.
Et ça m'a amené tout cela vers des questions de technique et de technologie.
Sie hat, sagt Stiegler, stark mit Schrift zu tun. Und diese durchdringt infolge der Digitalisierung alle wissenschaftlichen Bereiche, von der Physik über die Genetik bis zur Klimaforschung.
Klimatologie, la génétique, toutes sont conditionnées par l'écriture numérique.
In seinen Büchern wie in seiner Zürcher Vorlesung bezieht sich Bernard Stiegler auch häufig auf die Neuro- und Kognitionswissenschaften, denn diese widmen sich einem Thema, das auch ihn brennend interessiert. Wie verändert sich die menschliche Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsstruktur, beispielsweise durch die Medien? Das ist ein Thema, zu dem sich inzwischen die Bücher vor allem amerikanischer Autoren stapeln. Stiegler hat mit seinem Buch »Die Logik der Sorge – Verlust der Aufklärung durch Technik und Medien« die Nase vorn. Denn es ist ein flammendes Pamphlet, zum Beispiel gegen Fernsehprogramme, die schon auf ganz kleine Kinder oder gar Babys abzielen und damit seiner Ansicht nach deren Wahrnehmung einseitig deformieren. Doch Stiegler ist in seiner Kritik weit entfernt von einer naiven Anhängerschaft an die heute modische Neurowissenschaft.
Oui, alors la neurologie, j'y travaille depuis assez récemment.
Die Kognitionswissenschaften, sagt er, interessieren mich erst seit Kürzerem, obwohl ich 1990 an der Universität Compiègne einen der ersten Lehrstühle dafür geschaffen habe. Aber ich bin trotzdem skeptisch. Ich interessiere mich eben häufig für die, mit denen ich nicht einverstanden bin, weil man nur dann weiterkommt. Und ich habe viele von ihnen angestellt und mit ihnen interessante Dinge entwickelt. Denn seine Kritik an manchen Technikfolgen sei hervorgegangen aus seiner Auseinandersetzung mit den Computer- und Informatikwissenschaften und der Linguistik.
Mais au départ, c'était plutôt de ce qu'on appelle computer science, de l'informatique mélangée avec de la logique, de la linguistique, de la philosophie, ce qu'on appelait après les philosophy of mind, les sciences de l'esprit. Et je me suis intéressé à tout cela.
Und was mich eigentlich daran interessiert, sagt Stiegler, ist die Grundfrage, wie wir im 21. Jahrhundert mit all unserer Technik klarkommen.
C'est comment vivons-nous avec notre technicité.
Zu den für Bernhard Stieglers philosophischen Werdegang wichtigen Theorien gehört aber vor allem auch die Wissenschaftsgeschichte von Georges Canguilhem. Canguilhem, Philosoph und Arzt, ist einer der großen Wegbereiter der französischen Wissenschaftsgeschichte und Theorie gewesen, mit dem sich beispielsweise Michel Foucault oder Jacques Derrida auseinandersetzten.
Canguilhem, qui est un médecin d'ailleurs au départ, il est philosophe bien entendu, il était inspecteur général de la philosophie en France.
Canguilhem, sagt Stiegler, war Generalinspektor der Universitätsphilosophie in Frankreich und als Arzt, der er zuerst war, definierte er unsere menschliche Existenz, ich sage lieber die Nicht-Nicht-Menschen, was nicht dasselbe ist, als technische Form des Lebens, die es also nicht ohne Technik geben kann. Und ich folge dem, indem ich sage, man kann sich das Leben nicht ohne technische Aspekte vorstellen, ohne Heilmittel. Und deswegen entwickelte ich das, was ich heute eine Pharmakologie, eine Heilmittelkunde der Existenz nennen möchte. Das Pharmakon, das Heilmittel oder Medikament, das ist ein Bild, das auch in der Philosophie von Jacques Derrida zentral ist und ursprünglich von Platon stammt. Jedermann weiß, dass ein Heilmittel immer auch ein Gift sein kann, je nach Dosierung und Person. Und dass etwas, das eigentlich segensreich ist, plötzlich toxisch werden kann. Das gilt laut Stiegler auch für die Technik.
Pharmakologie, pourquoi? Parce que la technique... C'est un pharmakon au sens où Platon dit que l'écriture est un pharmakon.
Platon sagt, die Schrift ist ein Pharmakon. Sie ist einerseits die Basis des griechischen Staatswesens, doch im selben Atemzug ist die Schrift auch toxisch, sagt Bernhard Stiegler. Das heißt, sie hat eine Kehrseite, weil jeder Text auch dazu dienen kann, die Menschen zu verführen. Und genau diese Denkfigur interessiert mich. Ich übertrage sie auf die Technik, denn auch sie ist einerseits ein nützliches Hilfsmittel und zugleich kann sie schädlich sein. Medikamente können Hilfsmittel und Gift sein, das Auto kann ein Gift werden, das gilt für alles. Bernhard Stiegler schlägt vor, diese Erkenntnisse der Philosophie über Nutzen und Schaden von Heil- und Hilfsmitteln aller Art mit einer Analyse der Gegenwart zu verbinden. Zunächst eine Diagnose. Wir sind heute aufgrund der rapiden Technikentwicklung mit einer explosionsartigen Zunahme der Pharmaka konfrontiert, und zwar nützlicher ebenso wie schädlicher.
Alors, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une explosion de toxicité. Les médicaments sont en train de produire de très très gros problèmes.
Die Medikamente, sagt Bernard Stiegler, kreieren unkontrollierbare Nebenwirkungen. Die Luftverschmutzung stört die Umwelt. Die Aufmerksamkeit der Kinder ist durch die digitalen Medien gestört. Es gibt unzählige Beispiele. Nun bringt es aber nichts, all diese technischen Entwicklungen einfach zu verdammen. Mein Ansatz ist, bildlich gesprochen, eine positive Heilmittelkunde zu entwickeln, eine Pharmakologie positive, also Gegengifte. Man kann also das Gift nicht bekämpfen, man kann höchstens Gegengifte entwickeln oder die Dosierung anpassen. Davon ist Bernard Stiegler überzeugt. Und dieses Ziel verfolgt er vor allem am IRI, dem Institut de Recherche d'Innovation. Dieses Forschungszentrum ist Bernard Stieglers Gründung.
Alors, l'Institut de Recherche et d'Innovation, c'est une petite équipe que j'ai créée il y a 6 ans, maintenant presque 7 ans. Au sein du Centre Pompidou, j'ai été directeur de l'IRCAM.
Nachdem ich 5 Jahre lang das IRCAM am Centre Pompidou geleitet habe, das Zentrum für Musik- und Akustikforschung mit 70 Forschern, gründete ich auf Einladung des damaligen Direktors des Centre Pompidou das IRI als eigenständige kleine Forschungseinheit, die sich auf Kino und bewegliche Bilder konzentriert.
Spectacle vivant, les arts plastiques, etc.
Wie die Website offenbart, verbindet das IRI verschiedene, schon bestehende Forschergruppen miteinander und zu seinen Partnern zählen auch Universitäten und Kunsthochschulen, ebenso wie das öffentliche französische Fernsehen, nebst Unternehmen wie Microsoft France oder die Laboratorien des früheren amerikanischen Telefongiganten Bell, Alcatel Bell Labs. Geforscht wird vor allem im Bereich der digitalen Entwicklung. Das Stichwort lautet hier Digital Humanities, digitale Geisteswissenschaften. Bernard Stiegler, der Philosoph und Universitätsprofessor, gibt sich so ganz nebenbei auch als großer Netzwerker und Wissenschaftsmanager zu erkennen.
Donc j'ai créé quelque chose que j'ai appelé un institut qui rassemble en fait des équipes qui existent déjà.
Ich habe ein Institut ins Leben gerufen, sagt er, in dem ich verschiedenste Gruppierungen aus dem französischen Wissenschafts- und Forschungsbetrieb zusammenbringe und unser Programm befasst sich mit den digitalen Techniken in der Kultur. Hinzu kommt meine Forschungsgruppe Ars Industrialis. Es geht darum, nachhaltige, nicht nur konsumorientierte Wirtschaftsmodelle zu entwickeln.
Il faut inventer un monde industriel sur un autre modèle que le modèle consumériste. Or, je pense que dans le champ des technologies culturelles, des modèles non consuméristes sont en train de se développer.
Als Beispiel für das Forschungsfeld des IRI nennt er alles, was das Web 2.0 an Interaktivität und kollaborativen Techniken ermöglicht, wenngleich er auch hier die negativen Nebenwirkungen sieht und zum Beispiel gerade Facebook für sehr toxisch hält, entstünden auch hier spannende Dinge.
Tout ce qu'on appelait le Web 2, par exemple, ou les technologies collaboratives, qui produisent beaucoup de toxicité. Facebook, par exemple, je suis très très hostile à ce réseau social, mais en revanche, ça produit aussi beaucoup de choses extrêmement intéressantes.
Ein Beispiel für die Entwicklungen des IRI ist eine Software zur kritischen Filmanalyse, um Gruppierungen von Filmliebhabern zu kreieren, die sich informell über Filme austauschen.
Nous avons commencé par y travailler du point de vue du cinéma. Nous avons fait par exemple des logiciels d'analyse de films, d'analyse critique pour créer des communautés de cinéphiles.
Es sind Liebhaber, die eben nicht nur konsumieren und wegwerfen, sondern die Filme immer wieder anschauen. Und diese neuen alten Kulturtechniken sind für mich das Modell und die Matrix für eine neue, nicht nur auf Konsum fixierte Industriekultur.
Les amateurs ne jettent pas les films, ils les revoient, ils les critiquent, ils se rassemblent pour les analyser, ils produisent de l'intelligence collective. Et si vous voulez, pour moi, les technologies culturelles sont un nouveau modèle qui est générique et paradigmatique d'un modèle industriel.
Als anderes wichtiges Beispiel nennt Bernard Stiegler die freie Software oder Freeware, die heute schon der Standard für die fortschrittlicheren Entwicklungen sei.
Et l'autre champ sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le logiciel libre, parce que le logiciel libre est aussi constitué par des communautés d'amateurs, mais le logiciel libre est aujourd'hui majoritaire dans le champ de l'industrie numérique. C'est lui qui représente le standard maintenant.
Sie hören die Passage. Mein Name ist Barbara Basting. Und heute geht es um den französischen Philosophen und Medienforscher Bernard Stiegler, der unter anderem Direktor des Institut de recherche et d'innovation IRI, ein Pariser Centre Pompidou ist. Nachdem Bernard Stiegler einige Felder seiner weitgespannten Tätigkeiten skizziert hat, wenden wir uns seiner Auseinandersetzung mit der politischen Ökonomie der Gegenwart zu, die auf einer vertieften Analyse der Entstehung der Konsumgesellschaft beruht.
La crise que vit la planète entière aujourd'hui, puisque cette crise est mondiale, y compris la Chine est dans cette crise, et gravement d'ailleurs, bien plus qu'on imagine. La Suisse peut-être échappe un petit peu pour des raisons...
Die schwere weltweite Krise, die wir derzeit erleben bis hin nach China und der sich die Schweiz vielleicht im Moment noch ein wenig entziehen kann, aus Gründen, die man genauer analysieren müsste und die nicht ewig anhalten werden, man kann sich nicht ewig draußen halten, das ist die Krise des Konsumismus. Der Konsumismus ist das Gegenteil von Investment. Er wurde erfunden von Henry Ford, Joseph Schumpeter hat die Theorie dazu verfasst und von jemandem, den man weniger gut kennt, Edward Bernays, Sigmund Freuds Neffe. Edward Bernays, der 1995 in New York gestorben ist, gilt als Vater der Öffentlichkeitsarbeit und der Public Relations. Bernard Stiegler führt aus, warum er so wichtig war für die Einführung des Konsumismus.
Edward Bernays a montré que, en fait, dans le problème de l'économie consumériste, c'est que les gens ne veulent pas consommer ce qu'on produit, parce qu'on produit toujours beaucoup trop de choses inutiles. Et que, par conséquent, pour faire tourner le modèle économique,
Edward Bernays hat gezeigt, dass das Problem in der konsumistischen Ökonomie darin besteht, dass die Leute zu wenig konsumieren wollen, weil man immer zu viel Überflüssiges produziert. Damit die Wirtschaft läuft, suggeriert man ihnen etwas, was sie nicht wirklich brauchen. Und das geht durch die Fesselung ihrer Aufmerksamkeit, durch die Umleitung der Libido, durch eine Wunschmaschine, zu der ab den 20er Jahren die Medien, erst das Radio und dann das Fernsehen beigetragen haben. Und die Folge davon war eine Zerstörung der sozialen Beziehungen. In seiner Skizze der Entstehung des Konsumismus holt Bernard Stiegler noch weiter aus und verweist auf die Schlüsselrolle Sigmund Freuds.
Or, là, il faut dire quelques mots de Freud. Freud explique que l'être humain, c'est un être qui a des pulsions.
Freud erklärt, dass das menschliche Wesen ein Triebwesen ist, diese Triebe aber in Investitionen umleitet und sie durch Sublimierungen oder Verschiebungen ausagiert.
Exactement, il est satisfait, mais par substitution et par détournement.
Der eine wird Mönch, der andere gründet eine Familie. Und auch wenn Bernard Stiegler gewiss kein Verfechter der bourgeoisen Familie ist, plädiert er doch für die familiären Strukturen als Bedingung für eine gute frühkindliche Sozialisation.
Et moi je tiens à la famille d'ailleurs, non pas à la famille bourgeoise, mais je tiens à ce que Donald Winnicott décrit comme étant la condition indispensable de la formation de l'appareil psychique de l'enfant qui a besoin d'une relation stable pendant les 5 premières années de sa vie. Et ça, c'est très très important.
Doch heute habe die Kulturindustrie all diese Strukturen zerstört. Mit dramatischen Folgen, meint Stiegler.
Aujourd'hui, les industries culturelles ont court-circuité toutes ces structures. Elles les ont détruites.
In Frankreich ist die Schule am Boden. Den Familien geht es schlecht. Die Pathologie der Kinder, etwa in Form von Aufmerksamkeitsstörungen, ist ausgeprägt.
L'hyperactivité, le déficit attentionnel, tout ça sont des choses qui se multiplient.
Und sogar im Marketing stellt man fest, dass die meisten Konsumenten zwar gar keine wirkliche Freude mehr am Konsumieren haben, aber zugleich konsumsüchtig sind.
Quant au marche, au marketing, il fait apparaître, moi je travaille avec des gens du marketing, il fait apparaître que la plupart des consommateurs aujourd'hui sont dans des relations addictives à la consommation.
Sie sind zugleich abhängig vom Konsum und unglücklich darüber, sagt Stiegler. In der zweiten Phase werden diese unzufriedenen Konsumenten zu Spekulanten, die mit der Abhängigkeit vom Konsum spekulieren. Und das ist nicht nachhaltig, weil es die Umwelt und die Atmosphäre zerstört, zu viel Energie und Rohstoffe verschleißt, vor allem aber, weil es die Libido der Leute zerstört, die nur noch Unlust und Überdruss verspüren und ihren Glauben an die Zukunft verlieren.
Und vor allem, er détruit la Libido des gens. Donc les gens sont dégoûtés, ne veulent plus investir.
Nun klingt diese Kritik an der Konsum- und Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts nicht gerade brandneu. Schließlich haben Sozialtheoretiker wie Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Herbert Marcuse sie schon vor Jahrzehnten geäußert. Stiegler sagt dazu:
Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais en dire deux. Je vais essayer d'en dire deux. Premièrement, sur le fond, je dirais philosophique, par exemple, vous avez fait référence à Adorno, qui est un auteur que je respecte énormément, que je lis beaucoup, qui en plus a été le premier à poser ces questions en philosophie, vraiment, avec Marcuse, ensuite, et un certain nombre d'autres de l'école de Francfort, mais... En même temps, j'ai une difficulté théorique.
Adorno war der wichtigste Kritiker der Kulturindustrie. Ich schätze ihn sehr, ebenso wie Marcuse und die Frankfurter Schule. Zugleich habe ich ein Problem mit Adorno, denn als er zusammen mit Horkheimer schon früh diese Kritik an der Kulturindustrie und Hollywood äußerte, sprachen sie vor allem von der Entfremdung der Fantasie durch Maschinen. Hier wird ihre marxische Prägung sichtbar, denn Marx kritisierte die Entfremdung durch die technische Industrialisierung.
Et que à cause de Hollywood, il y avait une extériorisation qui faisait que maintenant les Américains et les cinéastes, les spectateurs de cinéma finalement étaient privés de leur imagination, étaient aliénés par la machine. Alors ça, c'est leur fond marxiste d'ailleurs, hein, qui les fait un petit peu, sur un champ symbolique, reprendre le raisonnement de Marx par rapport à la machine dans l'usine qui aliène l'ouvrier et qui le transforme en prolétaire.
Bernard Stiegler schätzt Adornos Analyse, doch zugleich greift sie ihm zu kurz.
Et moi, je conteste cette analyse, parce que je pose que, bien au contraire, l'imagination est depuis l'origine constituée par l'extérieur.
Ich setze mich dezidiert von dieser Analyse ab, weil ich behaupte, dass die Fantasie von Anfang an entfremdet ist. Das Entscheidende ist doch nicht, dass die Fantasie durch Maschinen entfremdet wird, sondern zu welchem Zweck das geschieht und in wessen Interesse.
Quelles sont les finalités du système hollywoodien et par qui il est contrôlé et en vue de quoi il se développe?
Stiegler kritisiert damit etwas Grundsätzliches an den meisten Theorien der Entfremdung bis heute. Sie fixieren sich einseitig auf die technische Seite der Entfremdung in der Industriegesellschaft und sie übersehen dabei komplett die psychologische Dimension. Hinzu kommt aus seiner Sicht ein weiteres Problem.
Le deuxième problème, il est industriel.
Seit mindestens 50 Jahren verzichtet man auf die Kritik der politischen Ökonomie. Und warum? Weil sie zu stark von Marx geprägt war und weil Marx als theoretische Sackgasse galt. Auch Stiegler hat seine Vorbehalte zu Marx, aber zugleich findet er, dass man Marx wiederlesen müsse. Denn Marx hat etwas Grundlegendes verstanden, was er mit dem Begriff der Entäußerung fasst. Gemeint ist damit, dass das, was der Mensch produziert, ihm nicht einfach nur fremd ist.
Marx a compris une chose, c'est l'extériorisation. C'est le caractère fondamental du processus d'extériorisation.
Der Prozess der Entäußerung könnte Marx zufolge so verstanden werden, dass er nicht mehr negativ als Entfremdung im Sinne von Adorno verstanden wird, sondern positiv als Modell für eine künftige Verwendung der Maschinen für die Herstellung einer kollektiven Intelligenz.
Utiliser, enfin pratiquer plus exactement les techniques, les machines, les outils pour produire de l'intelligence collective.
Der Konsumismus als Wirtschaftsmodell, das wir nun verlassen, ja verlassen müssen, sei vor genau 100 Jahren entstanden, meint Stiegler.
Le modèle industriel que nous quittons, qui est le consumérisme, il est né il y a exactement 100 ans. Exactement 100 ans. Nous sommes en 2012, il est né en 1912. Il est né lorsque Henry Ford a concrétisé son projet d'appliquer le taylorisme dans le Michigan. C'est en 1912 qu'il a créé la première usine de production à la chaîne.
Er ist parallel entstanden zur Erfindung des Fließbands durch Ford und seiner Anwendung des Taylorismus, der arbeitsteiligen Fließbandmassenproduktion. Dieses Modell aber hat sich seit den 70er Jahren als immer schädlicher und immer toxischer erwiesen. Das zeigte schon der Meadows-Bericht aus dem MIT in Boston, Massachusetts, das beileibe keine linke Denkfabrik ist. Heute entstehe allmählich ein neues Modell, so wie das konsumistische Modell Anfang des 20. Jahrhunderts das industrielle Modell aus dem 19. Jahrhundert abgelöst habe, meint Stiegler.
Alors aujourd'hui un autre modèle est en train de s'inventer. Tout comme si vous voulez en quand le modèle consumériste est apparu, le modèle productiviste du 19e siècle était entré en crise, il est devenu toxique, il a produit la Première Guerre mondiale, etc., etc. Et puis aussi une énorme crise économique en 1912 financière aux États-Unis. Bon. Donc tout ça, ce sont des choses qui se répètent plus ou moins. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer un nouveau modèle industriel. Et ce nouveau modèle industriel, c'est un modèle contributif.
Dieses neue Modell ist das einer kollaborativen Beitragsökonomie. Es beruht nicht mehr auf einer extremen Arbeitsteilung, so wie sie Marx schon für die Fabriken des 19. Jahrhunderts beschrieben hat, sondern es beruht auf Wissensaustausch, wie er durch die Digitalisierung erleichtert wird. Sie erlaubt die Entstehung großer Wissensgemeinschaften. Ich kenne Netzwerke, beispielsweise in den Neurowissenschaften, an denen Tausende beteiligt sind. Und das trägt zu einer enormen Wertbildung bei. Doch es sind Werte, die inkompatibel sind mit unserer geldfixierten Ökonomie.
Tout cela, ce sont des possibilités qui produisent beaucoup de valeurs économiques. Mais tous les modèles de valorisation que nous connaissons aujourd'hui par la monétarisation du marché consumériste sont antinomiques avec cette valeur-là.
Unsere Krise hat dem Philosophen Bernard Stiegler zufolge auch damit zu tun, dass wir uns in einer Übergangsphase zwischen zwei Wirtschaftsmodellen befinden. Das alte, konsumistisch ausgerichtete Modell gilt noch, ist aber schädlich geworden und das neue funktioniert noch nicht richtig.
Ce qui fait qu'on est dans une crise économique énorme, parce qu'un nouveau modèle est en train d'émerger, mais on l'empêche d'émerger. L'ancien modèle reste dominant, mais il est très toxique, il produit de l'insolvabilité, de la pollution, etc., de la destruction de l'attention. Et donc on est dans une situation... éminemment dangereuse, mais en même temps, on est dans une transition.
Nun stellt sich angesichts all dieser Diagnosen von Bernard Stiegler die Frage, warum der Abschied vom offenbar nicht mehr tauglichen konsumistischen Modell so schwer fällt. Und das, obwohl die Kritik daran ja im Umfeld der 68er-Revolte schon längst formuliert worden ist. Wie konnte es kommen, dass sich dazwischen noch 30 Jahre lang der Neoliberalismus als extreme Variante der Konsumgesellschaft entfalten konnte? Und vor allem, warum konnte er sich als alternativlos präsentieren? Auch hierauf hat Bernard Stiegler eine Antwort.
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de causes là aussi, mais je vais en retenir deux ou trois. Vous avez parlé de 1968. D'abord, 1968, bon, tout le monde est plus ou moins d'accord avec ça, je pense. C'est précisément l'explosion du désir.
Es gibt viele Gründe dafür. Die 68er waren für die Explosion des Begehrens und damit für die Infragestellung der Konsumgesellschaft. Die Kritik der 68er denunzierte die Konsumgesellschaft und den Konformismus der bourgeoisen Werte, bezog sich dabei auch auf Marx, Freud und Marcuse, aber gleichzeitig waren die 68er doch auch Komplizen bestimmter bürgerlicher Werte. Und diejenigen, die am meisten Profit aus der Befreiung gezogen haben, sind die großen Arbeitgeber. Die haben gesagt, sexuelle Befreiung, Fantasie an die Macht, das ist toll. Das werden wir kommerziell ausschlachten.
En fait, ceux qui ont tiré, là je parlerai pour la France, hein, mais c'est vrai dans la plupart des autres pays, mais je vais parler de ce que je connais. Ceux qui ont tiré les conséquences de tout ça en France, c'est le grand patronat. Qui ont dit, mais en fait, cette libération de... des pulsions, tout ça, c'est très très bien, on va l'exploiter, ça va être une magnifique aventure commerciale, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, tous les théorèmes, si j'ose dire, qui soutenaient par en dessous 68, ont été détournés, récupérés en réalité par cela.
Besonders fatal sei die Staatsverdrossenheit und Staatskritik der 68er Philosophen gewesen.
En même temps, beaucoup des intellectuels,
all diese Philosophen, sagt Stiegler, denen ich sehr nahe stehe, Derrida, Foucault, Deleuze, Lyotard, der die Behauptung vom Ende der großen Erzählungen in die Welt setzte, haben damit eine marxistische und sogar leninistische Kritik am Staat aufgegriffen, und zwar genau in dem Moment, in dem Margaret Thatcher antrat und sagte, es gibt keine Alternative zum Neoliberalismus, der Staat muss zerstört werden.
Et par ailleurs, Lyotard a publié La Condition postmoderne et la fameuse affirmation des grands récits, de la fin des grands récits, au moment exactement où Margaret Thatcher arrivait au pouvoir en disant « il n'y a pas d'alternative à l'ultralibéralisme, c'est-à-dire à la destruction de l'État ».
Fatal sei aber auch gewesen, dass die 68er sich um die vertiefte ökonomische Analyse gedrückt hätten, meint Stiegler.
Ces trois éléments-là ont fait que, trois éléments, donc je récapitule, récupération du discours sur le désir par le capitalisme et le marketing.
Die drei Elemente, Vereinnahmung des Diskurses über das Begehren durch das kapitalistische Marketing, Kampf gegen den Staat und Rede vom Ende der großen Erzählungen, haben dem Neoliberalismus den Weg bereitet, zumal die erwähnten Philosophen damals weltweit rezipiert wurden. Das Hauptproblem war, dass diese Leute damals völlig auf die ökonomische Analyse verzichtet haben.
Il y a eu une grande naïveté politique, économique. D'ailleurs, aucun de ces gens-là n'a fait d'économie politique. Ils ont totalement laissé tomber la critique de l'économie, l'analyse de l'économie, etc.
Man wisse heute aber auch, dass bestimmte, sehr angesehene und einflussreiche amerikanische Ökonomen, etwa der Leiter der Harvard University, das Entstehen der Finanzblase aktiv befördert hätten. Der Financier Georges Soros habe darauf hingewiesen, dass ohne den enormen Einfluss dieser Ökonomen die Finanzkrise niemals dieses Ausmaß angenommen hätte.
Aujourd'hui, on sait que les économistes américains ont soutenu les systèmes spéculatifs, les subprimes, ils les ont légitimés et ils ont été achetés par ça. Ça a été très bien montré par le film Inside Job. De très très grands économistes, enfin universitaires en tout cas, qui avaient des positions académiques extrêmement élevées, président de Harvard, etc., ont été littéralement arrosés par la spéculation bancaire pour finalement soutenir et légitimer tout cela. Et celui qui a dénoncé ça, c'est Georges Soros, en disant si les intellectuels, les économistes américains n'avaient pas marché, ça n'aurait pas pu se mettre en place.
Lösungen werden heute überall händeringend gesucht. Bernard Stiegler hat kein Allheilmittel parat, ist aber doch davon überzeugt, dass eine erneute intensive Auseinandersetzung mit ökonomischen Theorien das Gebot der Stunde sei. Ich bin Philosoph und ich muss mir selber auch vorwerfen, dass wir diese ökonomische Auseinandersetzung damals im Gefolge der 68er nicht geleistet haben. Und ich bin überzeugt davon, dass man heute die politische Ökonomie wieder stärken muss. Man muss die Industriegesellschaft neu analysieren, sich neues Rüstzeug aneignen und einen Diskurs fortführen, den man in den 70er Jahren aufgegeben hat. Soweit einige Einblicke in das Denken des französischen Philosophen und Medientheoretikers Bernard Stiegler, von dem diese Passage handelt. Am Mikrofon Barbara Basting. Wenn Bernard Stiegler sich als Philosoph mit der aktuellen Weltlage auseinandersetzt und Auswege aus der Krise vorschlägt, Entwürfe skizziert für die künftige Wissensgesellschaft, dann sieht er dabei auch eine Rolle für die Medien vor. Denn die Wissensgesellschaft braucht Orte der Kommunikation des Wissens. Und das sollten nicht nur die bisher bestehenden Nischen sein, meint Bernard Stiegler. Er spricht hier auch als ehemaliger Leiter einer Abteilung des INA, des Institut National pour l'Audiovisuel, das unter anderem eine große Plattform für die audiovisuellen Archive des französischen Radios und Fernsehens unterhält. Und so sprechen wir über eine zukunftsorientierte Rolle für die Medien in der aktuellen Krise, die das Wissen aus der Nische holen könnten.
Alors je dirais que des niches, oui, bien sûr, mais je dirais surtout qu'il y a un nouvel espace de publication qui est en train de se constituer.
Derzeit ist auch ein ganz neuer Publikationsraum am Entstehen. Ein Publikationsraum ist die Bedingung für rationales Wissen, denn hier findet die Kritik von gleich zu gleich statt. Und der öffentliche Publikationsraum ist zugleich ein Raum des Politischen. Es gibt nicht nur Nischen, sondern auch eine neue Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit ist in voller Veränderung. Wikipedia, die Wikis sind heute interessant und die Fernsehketten verändern sich, sonst werden sie untergehen. Denn YouTube schaltet bald 20 Kanäle auf. Er arbeitet gerade auch fürs französische Fernsehen. Dort habe er dem Chef der Innovationsabteilung klare Vorschläge unterbreitet. Die Zukunft des öffentlichen Fernsehens sei es, eine Art Presse Universitaire de France des Multimedialen zu werden, die Multimedia-Ausgabe des großen französischen Universitätsverlags.
Et j'ai dit un jour à l'un des responsables de France Télévisions, qui s'appelle Bruno Patineau, qui est le directeur de l'innovation de France Télévisions et le patron de France 5, Je lui ai dit, votre avenir, c'est de devenir les presses universitaires de France du multimédia.
Und Bernhard Stiegler ist nicht verlegen um konkrete Formulierungen seiner Vorschläge und Forderungen.
Et je lui ai fait une proposition qu'il prend très au sérieux. J'ai dit la même chose à Vincent Payon, au ministre de l'Éducation nationale. Il faut que maintenant, vous, France Télévisions, vous financiez des thèses.
Ich habe einen Vorschlag gemacht, den der Leiter der Innovationsabteilung des französischen Fernsehens ernst nehmen will. Die öffentlichen Sender müssen Doktorarbeiten unterstützen, die intelligente audiovisuelle Projekte in der Wissensvermittlung unterstützen, etwa durch die Architektur von Datenbanken oder durch die Wissensvermittlung für die Schulen, die Gymnasien, die Berufsschulen. Es geht um die Entwicklung neuer, auf Mitwirkung beruhender Formen des Wissenstransfers auch zwischen den Generationen, und zwar innerhalb der Medien.
Parce que le savoir évolue extrêmement vite aujourd'hui, il faut que les jeunes générations et les générations plus âgées comme moi, maintenant moi je suis un vieux par exemple, il faut que nous apprenions à travailler ensemble dans des formes de contribution intergénérationnelle, etc. Et ça, c'est un nouveau système de publication qui doit le rendre possible.
Bernhard Stiegler entpuppt sich hier als Kritiker der Industriegesellschaft, der diese zugleich mit ihren eigenen Waffen verbessern will, indem er etwa die Rolle der Medien neu definiert.
Ça, c'est le rôle des industries culturelles.
Ich bin nicht gegen Multimedia, auch nicht gegen die Wirtschaft. Ich bin gegen das konsumistische Wirtschaftsmodell, das schon seit 20, 30 Jahren schädlich geworden ist. Bernhard Stiegler meint, dass sich die Medien komplett neu erfinden müssten. Sie dürften nicht mehr der Quote anhängen, sondern sollen im Gegenteil Teil einer neuen Industrie des Wissens werden.
Inventer de nouvelles industries du savoir, de vraies industries du savoir, et qui ne soient pas essentiellement gouvernées par la profitabilité.
Und diese Industrie des Wissens soll eben nicht nur vom Profit und vom kurzfristigen Aktionärsdenken getragen sein. Sicher, es braucht Profit. Aber heute sind es die Aktionäre, die den Unternehmen den Tarif durchgeben. Früher waren es wirkliche Unternehmer. Man muss das beherrschende Modell der Spekulation auf das Kapital aufgeben. Man muss wieder mehr auf die Investition in die Zukunft setzen. Im Erziehungsbereich gibt es viel zu tun. Und die Medien müssen sich dort komplett neu erfinden.
Les médias doivent se repenser complètement.
Eines ist bei all dem für Bernhard Stiegler, wie schon eingangs gesagt, klar. Der Neoliberalismus kann in der bisherigen Weise nicht fortgesetzt werden, denn er führt über kurz oder lang entweder zum Bürgerkrieg oder zu einem autoritären Regime.
Non, le néolibéralisme ne continuera pas, parce que de toute façon, je vais vous parler de manière très brutale, mais s'il continue, ça sera la guerre civile. C'est-à-dire que ça se terminera inévitablement en violence extrême. Alors, soit une violence d'État avec des États ultra-autoritaires, comme ça risque d'arriver en France. Avec
dies zeichnet sich in Frankreich derzeit ab, denn der rechtsextreme Front National ist heute die stärkste Partei. Niemand sagt das laut, ich aber sage es laut. Und das kann bald zur Entstehung eines sehr autoritären Polizeistaates führen. Oder zu Unruhen wie in Spanien oder Griechenland oder ganz einfach zum Bürgerkrieg. Man muss das klar sehen.
Bien, c'est la guerre tout court. Il faut être lucide.
Und Bernhard Stiegler spricht auch aus, was bislang nur ein Teil der Ökonomen zugibt. Der Neoliberalismus ist komplett am Ende, weil er die Länder zahlungsunfähig macht.
Le néolibéralisme aujourd'hui insolvabilise les pays. Il produit de l'insolvabilité.
Die USA sind komplett zahlungsunfähig und funktionieren nur noch deswegen, weil sie einen Deal mit China haben, der ihre Außenbilanzdefizite deckt. China ist darauf angewiesen, aber es ist nicht gesagt, dass die Chinesen das ewig tun werden. Der Neoliberalismus führt in eine Katastrophe. Es gibt heute keine Alternative dazu, eine Alternative zum Neokapitalismus zu finden. Es geht nicht anders.
Il n'y a pas d'alternative à la nécessité de trouver une alternative aujourd'hui. On est obligé de trouver une alternative.
Kehren wir gegen Ende dieser Sendung über den französischen Philosophen Bernhard Stiegler nochmals zur Frage zurück, was in dieser allgemeinen Krise das Profil des Philosophen sein muss. Schließlich hat man die Philosophen in den letzten Jahren, als die Krise sich anbahnte, nicht immer sehr laut und deutlich vernommen oder vielleicht auch nicht hören wollen. Und mancher stellt sich vielleicht die Frage, warum sie nicht früher und nicht kritischer intervenierten. Bernhard Stiegler erinnert zur Erklärung an eine neuere Entwicklung, in einer extrem arbeitsteiligen Gesellschaft. Sie besteht darin, dass Philosophen nur philosophieren und sich kaum noch um andere Gebiete kümmern. Das war bei Leibniz und Pascal noch anders. Leibniz war Mathematiker und Botschafter, er und Blaise Pascal beispielsweise konstruierten Rechenmaschinen.
Leibniz, c'était un mathématicien, il fabriquait des machines à calculer, il était aussi ambassadeur, il était Pascal également. C'est très récent que les philosophes soient, ne fassent que de la philosophie.
Und genau deswegen muss die Ausbildung auch heute wieder mehr auf übergreifende Kenntnisse setzen. Heute gibt es Mathematiker oder Physiker, die keine Ahnung von Philosophie haben. Eine Katastrophe. Natürlich werden sie einwenden, das sei alles zu schwierig. Nein, man muss einfach gemischte Teams bilden. Bernard Stiegler spricht sich vehement gegen den Trend zur Spezialisierung aus, der nicht zuletzt an den Universitäten immer mehr gepflegt werde. Heute gehe es dringend darum, wieder den Blick über den Gartenzaun zu kultivieren. Und sogar die Chefs von Unternehmen suchten händeringend geistig bewegliches Personal mit breiterem, disziplinenübergreifendem Horizont. Und genau diese Leute würden die Universitäten heute nicht mehr ausbilden.
Ce que cherchent réellement aujourd'hui les patrons de boîtes, ce sont des gens souples, ouverts, qui ont des capacités très transdisciplinaires, etc. Mais on ne sait pas former ça aujourd'hui.
Bernard Stiegler ist, das zeigen diese kleinen Einblicke in sein Denken, selber ein so beweglicher wie origineller, transdisziplinär denkender Philosoph. Und er gehört auch zu jenen Vertretern seiner Disziplin, die die Gegenwart zu verstehen, ja zu beeinflussen versuchen, indem sie zugleich die geistigen Versorgungslinien zur Vergangenheit ziehen. Während des Wintersemesters 2012 hat Bernard Stiegler an der ETH Zürich in einer Vorlesungsreihe seinen großen Entwurf einer Organologie vorgestellt. Diese Organologie ist kein umfassendes Welterklärungsmodell klassischen Zuschnitts, denn die Zeiten für so etwas sind definitiv vorbei. Sie ist aber doch der Versuch, systematisch über die Frage nachzudenken, in welchem Verhältnis unser Körper jeweils zur Technik steht, die sich über Jahrtausende hinweg entwickelt hat, von der Steinschleuder bis zum iPhone. Stiegler geht dabei nicht von einem Gegensatz aus, bei dem es einerseits den Körper gibt, der etwas Natürliches ist und dann im Laufe der Zeit immer mehr durch Techniken und Technik korrumpiert wird, sondern er fragt vielmehr, in welcher Weise wirken sich welche Techniken aus und wann richten sie Schaden an, wann werden sie, in seiner Sprache formuliert, toxisch. Wie etwa zerstört unsere Internetsucht die Aufmerksamkeitsspanne? Wann ersetzt die Telegrafie die Herrschaft des Fernsehens die Herrschaft der Demokratie, um einen Buchtitel Stieglers zu zitieren? Bernard Stiegler faltet komplexe Gedankengänge aus und legt detaillierte Bezüge offen, beispielsweise zur Phänomenologie von Edmund Husserl oder zur Anthropologie von André Leroy-Gourhan. Das alles ist höchst anregend. Doch an der ETH Zürich, wo tausende angehender Techniker studieren, folgt gerade mal eine Handvoll Studierende seinen Ausführungen. Ärgert das Bernard Stiegler? Und belegt es nicht sogar, dass sein Aufruf zur fächerüberschreitenden Ausbildung in der heutigen Universitätswelt pures Wunschdenken ist? Bernard Stiegler lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Vielleicht gäbe es sprachliche Barrieren, meint er. Wir leben in einer Periode der Hyperspezialisierung. In Frankreich und England habe ich viele Studenten, die sich für ähnliche Fragen wie ich interessieren und die wissen, dass sie sich in die Materie hineinknien müssen, Sachen studieren müssen, die sie nicht kennen, Husserl und Ähnliches. Seine Studierenden wissen, dass es sich lohnt, ihm zu folgen, erklärt der Philosoph Bernard Stiegler selbstbewusst. Und einer der Einträge unter den diversen Interviews mit ihm, die auf YouTube zu finden sind, lautet: Bernard Stiegler, seiner Zeit wie immer 10 Jahre voraus. Das mag sein. Zugleich ist er aber auch ein Denker, der sehr unmittelbar und greifbar über unser Hier und Jetzt reflektiert und auch temperamentvoll polemisiert. Und anders als manche der Nouveau-Philosophen, bei denen er damals viel gelernt hat, ist er auch nah dran an den Entwicklungen der Technik und der Naturwissenschaften, die uns scheinbar unerbittlich den Takt vorgeben. Weil er uns aber immer wieder daran erinnert, dass wir dem auch etwas Kritisches entgegensetzen können, ist seine Philosophie so zeitgemäß wie hilfreich. Sie hörten die Passage. Weitere Informationen finden Sie unter www.srf.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Basting.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.